Tax on Air, die Transfer Pricing Edition des WTS Podcasts.
Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf den Punkt mit Professor Dr. Axel Nientimp und mir, Andreas Riedl. Heute zum Thema, was ändert sich bei Vorabverständigungsverfahren? Servus Axel.
Hallo Andreas.
Ja, wir kommen auf ein Thema, was immer spannender wird, weil gerade im deutschen Steuerrecht ja es relativ lange dauert, bis dann die Betriebsprüfung mal kommt und so eine Betriebsprüfung auch lange gehen kann. Und deswegen, wenn dann so Risiken dann irgendwann viele, viele Jahre später hochpoppen, dann fragt man sich irgendwann schon, hätte man das nicht vorab mal lösen können, vielleicht durch ein Vorabverständigungsverfahren oder eine verbindliche Auskunft oder etwas Ähnliches. Und da hat jetzt im Juni das BMF ein Schreiben zum 89a Abgabenordnung veröffentlicht. Und vielleicht erklärst du uns als erstes mal, was denn der 89a Abgabenordnung regelt.
Was regelt der? Ja, also wir sprechen ja hier über, wie gesagt, Vorabverständigungsverfahren oder eben Advanced Pricing Agreements, APAs. Die gibt es ja schon länger, geregelt eigentlich bisher nur durch ein Merkblatt, also ein BMF-Schreiben. Und als Rechtsgrundlage galten immer die jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen, wo ja hinten sozusagen irgendwo in den Konsultationsverfahren und sowas auch drinsteht und Verständigungsverfahren, dass man sich mit den anderen Staaten unterhalten kann. Das hat man im Prinzip immer relativ pragmatisch übernommen. Wie gesagt, in diesem BMF-Schreiben standen da ein paar Regeln drin und der Gesetzgeber hat aber wohl gedacht, dass er das mal gesetzlich regeln muss. Und wo hat er es geregelt? Er hat es halt in § 89a Abgabenordnung geregelt. Da stehen also jetzt die gesetzlichen Voraussetzungen eines Advanced Pricing Agreements, eines Vorabverständigungsverfahrens drin. Auch die Antragsgebühr wird dann da geregelt, ne, damit man eben auch vernünftigen Gebührenbescheid erlassen kann, dass es eben 15.000 Euro pro Antrag sind. 30.000 Euro pro Antrag sind, Entschuldigung, und ein Verlängerungsantrag dann 15.000 Euro, Entschuldigung für die Korrektur. Und jetzt haben wir eine gesetzliche Regelung, ja, und dann ist dieses vielleicht aus Praktikabilitätssicht entstandene BMF-Schreiben, dieses Merkblatt auch zu überarbeiten. Wo stehen sozusagen die BMF-Erläuterungen zur Abgabenordnung im Anwendungserlass zur Abgabenordnung? Also wurde dieser geändert, ja, und da finden wir jetzt sozusagen die Interpretation der neuen gesetzlichen Regelung zu APAs. Es sind ein paar Neuerungen drin, also die alten Grundsätze gelten schon grundsätzlich weiter, ne, da muss man sich jetzt keine großen Gedanken machen. Die Regelung gilt, muss ich selber nachgucken, für alle Anträge, die nach dem 8. Juni, Achtung, 2021 gegangen sind, weil da gilt halt der neue 89a Abgabenordnung, also gilt jetzt der Anwendungserlass zur Abgabenordnung auch für diese. Ich glaube, was man so ein bisschen vor die Klammer ziehen muss, ist, der 89a sagt jetzt relativ eindeutig, ja, ich kann eben dieses Vorabverständigungsverfahren oder Advanced Pricing Agreement, also im Vorhinein, wie du schon sagtest, Andreas, man versucht ja im Vorhinein das Problem erst gar nicht aufkommen zu lassen, also sich mit beiden oder mehreren Finanzbehörden über die Verrechnungspreisfrage zu unterhalten, damit es erst gar nicht hinterher in irgendwelchen BPs zu Streit kommt und am besten nicht zu einem Streit, wo der eine sagt, ich hätte gerne eine Einkünftekorrektur von 100, der andere aber auch, dann habe ich nämlich zwei gegenläufige Einkünftekorrekturen, die Doppelbesteuerung dann zu einer Dreimalbesteuerung oder sonst irgendwas machen. Ich brauche einen hier noch nicht abgeschlossenen Sachverhalt, weil es ja ein Vorabverständigungsverfahren ist. Ja, jetzt ist sozusagen die Kernfrage, was ist ein noch nicht abgeschlossener Sachverhalt? Denn tendenziell haben wir ja hier systematische, meistens Dauersachverhalte. Also wir wollen wissen, okay, was ist die Vergütung für Vertrieb, für Produktion? Wir wollen einen Profit-Split für die nächsten Jahre zwischen den beiden Entrepreneuren machen oder sowas. Manchmal sind es natürlich auch wesentliche Einzeltransaktionen, aber auch die, ja, können ja schneller sozusagen exekutiert werden, als ich bei meinem Vorabverständigungsverfahren einen Antrag geschrieben habe. Also die Frage heißt wirklich, was ist ein noch nicht verwirklicht der Sachverhalt. Das ist sozusagen nach BMF-Schreiben in der Textziffer 1.11 möglich, ja, sofern im Zeitpunkt der Antragstellung noch Dispositionen über diesen Dauersachverhalt möglich sind. Er verweist dann auch hier auf den § 89 und den Anwendungserlass zur Abgabenordnung hierzu für die verbindlichen Auskünfte, auch wenn die jetzt für solche Fälle nicht möglich sind, aber da haben wir ja ein ähnliches Problem. Also ich muss hier noch Dispositionen im laufenden Geschäftsjahr quasi machen können, die eine Änderung ermöglichen lassen, also die ein wesentlich anderes Ergebnis ermöglichen. Das heißt für mich, ich sag mal, in unserem typischen Verrechnungspreis-Dauersachverhalten, wenn wir das halbwegs vernünftig aufsetzen, dass man für diesen Veranlagungszeitraum, also wir haben jetzt, was haben wir, 24, dass ich hier auch noch Anträge für Vorabverständigungsverfahren über Dauersachverhalte, die in 24 stattfinden, also schon stattgefunden haben und noch weiter stattfinden, stellen kann. Weil ich ja sage, okay, wir könnten ja sagen, wir machen jetzt Kost plus 5 oder TNNM 3% Nettomarge oder sonst irgendetwas, das kann ich ja sozusagen in diesem Geschäftsjahr noch beeinflussen, kann also noch Dispositionen treffen, dass eben genau diese Marge oder dieser Kosten plus Aufschlag getroffen wird. Also kann ich für dieses Geschäftsjahr auch noch ein Verständigungsverfahren beantragen. Also das heißt, ich würde jetzt typischerweise 5 Jahre Verständigungsverfahren für 24, 25, 26, 27, 28 beantragen, aus deutscher Sicht. Es gibt natürlich Staaten, die das das etwas anders sehen. Es gibt Staaten, die sehen das deutlich entspannter und sagen, na, kannst du auch noch für letztes Jahr machen, ist ja im Prinzip der gleiche Sachverhalt. Und es gibt Staaten, die bestimmte Fristen haben und sagen, du musst bis zum so und so vielten den Antrag stellen, damit der für dieses Jahr oder eben das nächste Jahr auch gilt. Das gilt es sozusagen jetzt vernünftig zu justieren, ne, aus Sicht des deutschen Staates und des anderen. Genau das Gleiche, das ist ja der ähnliche Sachverhalt. Was ist eigentlich ein Rollback? Also, weil Dauersachverhalte, man braucht so ein bisschen. Und dann sagen wir, naja, sei mal ehrlich, in 23 war es so ähnlich. Also da haben die das Gleiche getan, darum sollten die gleichen Kosten plus 5 bekommen, die wir jetzt hier beantragen, oder der gleiche Profit-Split sollte anwendbar sein. Da würden wir üblicherweise ein Rollback beantragen. Das ist auch aus deutscher Sicht immer noch möglich. Es ist dann nur formell kein Vorabverständigungsverfahren, sondern wäre, wenn der andere Staat natürlich auch mitmacht, ne, das ist natürlich ganz wichtig, wäre dann formell ein Verständigungsverfahren über den alten Zeitraum. Wenn ich sage, okay, ich habe mich jetzt prospektiv geeinigt mit dem anderen Staat, der Profit-Split nach Anzahl der Mitarbeiter ist ein fremdübliche Methode und das teilen wir uns auch so. Und in dem Jahr davor hat sich nichts geändert, dann ist es ja praktikabel zu sagen, okay, dafür kriegst du jetzt auch schon ein Verständigungsverfahren. Das würde also sozusagen dann mit abgefrühstückt als Rollback. Das gibt uns jetzt der Anwendungserlass vor, was da die Kriterien sind und ich glaube, damit können wir vernünftig arbeiten, ja, und uns mit den anderen Kollegen in anderen Staat abstimmen, wie wir denn jetzt genau die zeitliche Struktur aufsetzen.
Viele, viele Punkte. Und ich glaube, es ist auch weiterhin so, dass der die ein oder andere vor APAs zurückschreckt, weil es doch nicht ganz einfach ist. Und das ist ein bisschen schade, kann man, glaube ich, sagen. Es ist aber auch verständlich. Weswegen, glaube ich, einen Punkt, den man hier auch ganz klar ansprechen kann, den ich schon so ein bisschen problematisch hier finde, ist, dass ich in grenzüberschreitenden Fällen zum Beispiel nicht in eine verbindliche Auskunft gehen kann, weil in grenzüberschreitenden Fällen bleibt mir nur der Weg in ein Vorabverständigungsverfahren in ein APAs. In Klammern, da gibt es ja schon Fragestellungen, die vielleicht auch eher unilateral zu lösen sind. Die Frage, ob ich eine Funktionsverlagerung habe oder nicht, ist vielleicht eine, die sich besser in einer verbindlichen Auskunft erschließen würde, weil diese Definitionen deutsche Definitionen sind und zwar dann vielleicht auch sehr komplexe Definitionen sind. Da bleibt mir aber dadurch, dass es dann ein grenzüberschreitender Fall ist, kein anderer Weg, als in ein APA zu gehen. An der Stelle der Hinweis, dass du hast dich vorhin bei den Gebühren vertan, weil es natürlich zwei Kategorien gibt. Es gibt diese große Kategorie, wo man sofort dran denkt, bei großen Transaktionen und langen Dauersachverhalten und was auch immer, da in ein Vorabverständigungsverfahren zu gehen, ganz klar. Es gibt aber auch die kleine Kategorie, wo es nur die halben Gebühren kostet. Und diese kleine Kategorie, die fällt mir manchmal so etwas unter den Tisch. Weil gerade wenn man denn so, sag mal, sehr risikobehaftete Vorgänge diskutiert, wie jetzt Funktionsverlagerungen oder Restrukturierungen oder solche Themen, wo man sich relativ sicher sein kann, dass die in einer Betriebsprüfung in der Zukunft hochkommen werden. Und ich mich sowieso sehr dann transparent aufstellen muss und das vielleicht auch als einen Sachverhalt dokumentieren und melden muss, der aufgrund von DAC6 Hallmarks irgendwie meldepflichtig wird oder solchen Themen. Da kann es ja dann die Möglichkeit geben, dass dann eventuell in ein, je nach Länderkonstellation, ich glaube, die Länderkonstellation ist dann sehr, sehr spannend, das in ein Vorabverständigungsverfahren zu schieben, teilweise auch in der kleinen Kategorie, je nachdem, was ich denn dann an Wert habe, der dann dahinter steckt. Aber um eben das Risiko rauszunehmen und die Diskussion einfach früher schon zu führen, die sich dann da anschließt, da sei bewusst darauf hingewiesen.
Ja, also vielleicht nochmal Gebühren ist vielleicht auch aus praktischer Sicht nochmal ein wichtiger Punkt. Also nochmal zur Klarstellung, grundsätzlich in Verrechnungspreisfällen 30.000 Euro, Verlängerung 15.000, in kleinen Fällen 10.000 Euro. Das ist, glaube ich, die Regelung von Absatz 7 von 89a AO. Die Gebühr muss innerhalb eines Monats bezahlt werden. Und das BZSD hat uns schon in vielen Verfahren oder in mehreren Verfahren darauf hingewiesen, dass wir doch dafür sorgen müssen, dass das auch wirklich zeitnah bezahlt wird. Also wir haben ja diese Fälle, wo es dann vielleicht, oder sagen wir so, da kommt dann so ein Gebührenbescheid in so ein größeres Unternehmen rein, ja, und das wird dann elektronisch verarbeitet und dann läuft das so ein bisschen im August durch die Kette und da ist aber keiner da, um das freizugeben. Und einer der DAOs hat man diesen einen Monat Zahlungsziel hier verpasst. Ja, da stellt der Anwendungserlass nochmal relativ klar, also solange die Gebühr nicht festgesetzt, ich kann ja auch dagegen Rechtsmittel einlegen, ne, natürlich, und entrichtet wurde, wird der Antrag nicht bearbeitet. So, also vorher, bevor die nicht gezahlt haben, ja, rührt da keiner einen Finger. Die Nichtentrichtung der Gebühr innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe führt zur automatischen Ablehnung des Antrages. Also das heißt, ja, das ist ja eine freiwillige Veranstaltung, ne? Die Finanzbehörden sagen, okay, du kannst das machen, ich mache das auch nur, ja, wenn ich glaube, dass das ein vernünftiger Antrag ist, also ich das für eine vernünftige Verrechnungspreismethode halte und auch gegenüber dem anderen Staat, ich sag mal, hierüber mich austauschen kann und du auch keine Mitwirkungsverletzungen gemacht hast und so üblicherweise und eben auch diese Gebühr bezahlt hast. Und wenn du die nicht zahlst, ist der Antrag abgelehnt. Damit ist die Gebühr unanfechtbar geworden, die muss ich trotzdem zahlen. Wenn ich jetzt sage, aber ich wollte ich habe nur vergessen zu zahlen, tut mir leid, mein Bankkonto war gesperrt, meine Mitarbeiter hatten keine Ahnung, dass das ernst gemeint war mit dem 30.000 Euro, dann muss ich einen neuen Antrag stellen und dann wird die Gebühr nochmal fällig. Ja, also das ist Obacht sozusagen jetzt mal wieder. Wir sind jetzt hier ganz förmlich in der AO, ja, und da werden Gebührenbescheide herausgegeben und da sind Rechtsfolgen getroffen und das ist jetzt nicht so wie bei so einem armen Berater, wenn ich da auch 30 Tage Zahlungsstil habe und mein Mandant halt nach 35 Tagen zahlt, sage ich, passt schon. Das ist hier anders, wenn man da nicht gezahlt hat, ist die Rechtsfolge, der Antrag ist abgelehnt, Punkt. Ende der Geschichte, Gebühren musst du trotzdem zahlen. Wenn du nochmal den APA haben willst, muss einen neuen Antrag stellen, der ist natürlich genau der gleiche, klar, inhaltlich muss man jetzt nicht mehr viel tun, aber ist ein neuer Antrag und die Gebühr wird wieder fällig. Das ist dann also nochmal 30.000 Euro und wenn wir jetzt natürlich, ich sag mal, komplexere Fälle haben, wo wir in Deutschland eine Gruppe von Unternehmen haben, wo, ich sag mal, drei Unternehmen zusammenarbeiten, die diesen Profit-Split mit den anderen Unternehmen haben, haben wir auf einmal 90.000 Euro in Deutschland. Also das ist schon, also dann auch vielleicht ein Betrag, um den man sich kümmern sollte. Also das heißt, aufpassen bei den Gebührenbescheiden, die dann da vom BZST kommen. Die sollte man ernstlich, ich sag mal, so schnell wie möglich bearbeiten. Also ich habe auch schon auf den kurzen Dienstweg, hat mir dann auch schon mal der Referent im BZST gesagt, als ich ihn gebeten habe, ich drücke jetzt gleich auf den Knopf, ja, sozusagen, dass der Gebührenbescheid dann ausgelöst wird. Also es sind da mehrere Menschen, die auf mehrere Knöpfe drücken natürlich. Aber sag deinem Mandanten schon mal, da kommt gleich was, damit der sich emotional und auch ich vielleicht organisatorisch darauf einrichtet, dass er bald bezahlen muss.
Sehr spannend.
Also das an sich, hat jetzt mit dem APA quasi nicht so richtig zu tun, ne? Aber das sind so die praktischen Dinge, die dann eben auch aus so einem Anwendungserlass zur Abgabenordnung kommen.
Das ist ja, ich meine, das sind jetzt so der Formalkram, bis denn überhaupt das richtige APA-Verfahren startet. Ne?
Und so. Das haben wir natürlich jetzt umso mehr. Jetzt haben wir halt ein Gesetz. Jetzt haben wir auf einmal in der Abgabenordnung, das AO-Referat ist zuständig, jetzt wird es halt ein bisschen formeller. Also ich sag mal, für die praktische Lösung eines sozusagen dann Verrechnungspreisthemas in einem solchen APA sind die Kollegen im BZSD von der Finanzverwaltung natürlich auch, ich sag mal, Pragmatiker, weil sie sich natürlich mit anderen Staaten auseinandersetzen müssen und da muss man pragmatische Lösungen finden. Ja, das hatten sie vielleicht auch in allen anderen Dingen, die so mit dem APA zu tun haben. Das ist jetzt gar nicht mehr in deren Hand. Das muss man sich bewusst machen. Ne? Jetzt haben wir halt Abgabenordnung. Und da ist halt 30.000 Euro zahlen oder nicht zahlen.
So sieht's aus. Und auch, ich sag mal, die klare Regelungen, wo man sagt, na, es hat sich formell wenig geändert, aber es ist jetzt eben dann die Anwendung des Gesetzes, was jetzt gesetzlich geregelt ist, auch bezüglich der Antragsberechtigten. Wo es eben so ist, dass bei den Personengesellschaften alle dahinterstehenden Gesellschafter entsprechend beantragt. So, das ist halt so.
Ne? Das war grundsätzlich natürlich immer schon so, weil ich meine, die Personengesellschaft gar nicht abkommensberechtigt ist, auch bei normalen Verständigungsverfahren nicht. Ne? Man hat versucht, es mit pragmatischen Regelungen zu machen und so, ja, jetzt muss allen klar sein, Personengesellschaften sind halt komplexer im internationalen Steuerrecht, auch bei solchen Sachen wie, kann ich einen APA beantragen?
Ja, wer sich mit Personengesellschaft, wie wir das ja dann auch manchmal tun, auseinandersetzen darf im internationalen Steuerrecht, der musste quasi an der Stelle dann, wie ich jetzt auch, anfangen zu lachen, weil das ist uns natürlich bewusst, dass Personengesellschaft, das, also an sich, dass es da nicht gerade einfach wird, so. Ja.
Genau. Also ja, man könnte als Personengesellschaft natürlich dann für die Körperschaftsteuer optieren, dann wird es wieder einfacher.
Ja, ne, das ist so. Aber das ist, also es sind natürlich teilweise dann große Gräben, die da aufgehen an der Stelle, die man da nicht einfach so für ein APA überspringt. Was aber auch richtig ist, ist an der Stelle, wenn wir jetzt nochmal kurz zu den Organgesellschaften springen, dass nur die Organgesellschaft selber offensichtlicherweise abkommensberechtigt ist und nicht der Organträger. Da hier der Querverweis, wir haben ja vor der Sommerpause die letzte Folge, die wir veröffentlicht haben, war zusammen mit unserem lieben Kollegen Klaus Dumser, der uns bei den Organschaften da auf die Sprünge geholfen hat und das passt hierzu sehr gut. Also passt nicht ganz zu dem FG Hamburg-Urteil, aber hier passt dann sehr gut dazu.
Am Ende, so ein bisschen Steuerrecht machen wir auch wenn das im Verrechnungspreis Menschen natürlich häufig nachgesagt wird, dass sie das nicht tun. Aber klar, am Ende ja, ist die Frage, wer hat die kaufmännischen oder finanziellen Beziehungen nach Artikel 9 DBA? Das ist die Frage, weil dafür muss ich eine Regelung finden, dass die fremdüblich sind und ich nur dann Gewinne korrigieren kann. Also ist die Frage, wer hat die Transaktion? Ist es die Organgesellschaft?
Ja,
dann, ist, ja, ist halt dann stellt sie den Antrag. Ne? Wirkt sich das im nationalen Steuerrecht auch sozusagen in der Gewinnzuordnung dann auf den Steuerbescheid der Organträgergesellschaft aus? Ja. Hat die auch noch eine Beziehung? Das kann ja auch sein. Das muss man, glaube ich, alles versuchen, halbwegs sauber herauszuarbeiten, damit man einen vernünftigen Antrag stellen kann.
So sieht's aus.
Apropos Antrag, ich sag mal, auch was Positives. Ja, wir wissen ja alle, Amtssprache ist Deutsch, ne? Und Gerichtssprache, außer man ist zufällig Sorbe, ist auch Deutsch. Der Antrag ist grundsätzlich in deutscher Sprache zu stellen, aber insbesondere in Verrechnungspreisfällen kann er auch auf Englisch gestellt werden, wenn das die gemeinsame Arbeitssprache der zuständigen Behörden ist. In der regelmäßig ist das Deutsch, ist das Englisch, Entschuldigung, die gemeinsame Arbeitssprache steht auch nochmal in dem Anwendungserlass drin, also wahrscheinlich mit Ausnahme von Luxemburg, Österreich, Schweiz und Liechtenstein. Also von daher, dass man das hier nochmal klargestellt hat, dass man sozusagen in diesen Fällen dann auch einen Antrag auf Englisch stellen kann, hilft ja schon, allein aus Praktikabilitätsgründen, weil im anderen Staat muss ich ja auch einstellen. Da haben wir natürlich immer, ich sag mal, ein gemeinsames Masterdokument, was in der Regel dann Englisch ist, von wo aus man gegebenenfalls Übersetzung machen müsste. Hier nicht notwendigerweise. War eigentlich immer schon, ich sag mal, in der Praktikabilität bei den meisten Anträgen, auch ohne den Anwendungserlass da, dass das hier nochmal klargestellt ist, hilft aber, glaube ich, auch für die Klarheit.
Dann quasi Fußnote, nur der Vollständigkeit halber. Wenn ich will, dass es in Deutschland dann auch entsprechend, dass Deutschland Teil des APAs ist, muss ich auch in Deutschland beantragen. Also ja, komme ich nicht umhin. Ne? Ja. Es reicht nicht im Ausland nur zu beantragen, sondern ich muss dann die definitiv in Deutschland auch beantragen. Dann sind wir wieder bei deinen Gebühren. Also von dem her.
Wohingegen der, ich sag mal, falls ich ein APA bekomme, wir uns also mit dem oder den Staaten allen geeinigt haben, dann muss ich ja jedes Jahr, ich sag mal, auch einen Compliance-Report erstellen. Also ich sag mal im Prinzip die Verrechnungspreisdokumentation, wo ich auch sage, ich habe dann auch eingehalten die Critical Assumptions, ja, dieses Reports. Den muss ich allerdings auf Deutsch abgeben, weil das ja wahrscheinlich der lokale Betriebsprüfer sich auch anschaut. Weil ich das in einer anderen Sprache erstellt habe, weil ich das auch nur einmal erstellt habe für alle, ja, muss ich noch gegebenenfalls eine deutsche Übersetzung beifügen.
Ja, das wird ja die gleiche Diskussion sein, die wir bei der Verrechnungspreisdokumentation auch haben. Also von dem her
am ist Ende, es ein genau, wird man es versuchen, pragmatisch zu lösen in den meisten Fällen, ja.
Genau, und da kann man ja auch, schließt sich dann so ein bisschen der Kreis zu dem, was wir im DRC-7-Umsetzungsgesetz auch gesehen haben. Da kann ja die Verrechnungspreisdokumentation dann genau deshalb auch schon vor der Betriebsprüfung angefordert werden. Also von dem her, das ist da, glaube ich, ein nachvollziehbarer, sinnvoller Hintergrund, warum sich das da dann so wiederfindet. Also da geht das dann so ein bisschen Hand in Hand mittlerweile. Man merkt grundsätzlich dann aufgrund dieses Schreibens, und das ist vielleicht dann schon so ein bisschen hier bei diesem Thema dann dem Ende entgegengehend, da hat sich vieles manifestiert, was sich über die Jahre so herausgebildet hat. Es hat ja jetzt auch eine ganze Weile gedauert. Das letzte Schreiben war von 2006. Also viele, viele Jahre Erfahrung, die da eingeflossen sind. Viele Dinge, die denklogisch richtig sind, die man so vermutet hätte können und die sich so eingespielt haben. Man mag darauf hinweisen, dass, und das ist ja bei Finanzbehörden so nicht üblich und ich bin da auch an vielen Stellen immer kritisch, aber Pragmatismus auf Seiten des BZST ist dann doch oftmals anzufinden, also wenn es um diese Themen geht. Das vermutet man vielleicht nicht so, wenn man teilweise nur mit seinen regionalen Finanzbeamten zu tun hat und je nachdem, wen man da so erwischt hat, dass das so ist, aber ganz offen angesprochen, also man kann da schon auf viele Kollegen in der BZST-Abteilung auch ein kleines Loblied singen, dass die da versuchen, pragmatisch ihre Verfahren zu führen und dass das gut läuft und dass ja mittlerweile dann auch viele, gerade in manchen Länderkonstellationen, viele Erfahrungen da sind, eingespielte Wege da sind und die Verfahren zwar eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, aber ich betone das nochmal, wenn man da teilweise auch kleine Fragen, also nicht nur die ganz großen Fälle, dann da platziert, dann kann es auch mal zügiger gehen. Jetzt nicht in jedem Fall so, aber eine gezielte Fallauswahl und die richtigen Fälle dann zu platzieren und auch entsprechend vorzubereiten, gehört da eben entsprechend mit dazu. Die Erfahrungen sind dann auf der BZST-Seite vorhanden, die Kolleginnen und Kollegen auch entsprechend kompetent. Also das hat sich da sehr gut etabliert und da sollte man ähnlich wie bei den Verständigungsverfahren nicht vorschnell zurückschrecken.
Nein, also ich glaube, wir haben jetzt ein paar Formalien, über die man drüber springen muss, aber die Lösung sozusagen des Falls, also wie kriege ich ein APA und was ist eine vernünftige, fremdübliche Methode und so weiter, da sind die meisten Kollegen im BZST aus meiner Erfahrung auch sehr problemlösungsorientiert. Also das macht schon Sinn, das in diesen Fällen auch über ein APA mal zu probieren. Natürlich nicht in den meinen Beispielfällen von gerade. Für Cost plus 5 würde ich in der Regel ja kein APA beantragen. Das sollte schon, ich sag mal, entweder ein relativ großer Fall sein, ja, oder ich sag mal, eine unübliche, komplexe Verrechnungspreismethode, ne, oder ich sag mal, schlechte Erfahrungen in Betriebsprüfung vorher, die ich da habe. Und natürlich, man muss die Zeiten auch berücksichtigen, so eine gewisse Stabilität im Geschäftsmodell wird auch helfen, ja, wenn ich gerade mit der KI Ihnen neue App entwickle und ich weiß, was ist eigentlich nächstes Jahr mein Markt, dann ist wahrscheinlich eine APA nicht unbedingt sinnvoll, weil sich das wahrscheinlich noch mehrmals ändern wird. Ne? Also ein bisschen langfristiges Geschäftsmodell für den APA-Zeitraum brauche ich schon, weil sonst kann ich die Critical Assumptions nicht erfüllen und dann werden sich die Staaten an das APA auch nicht gebunden fühlen. Aber ansonsten, ja, ich glaube, man muss die Formalia überwinden, ja, und dann kann man in die inhaltliche Diskussion gut mit den Kollegen im BZSD und im Ausland einsteigen.
Genau, da hinzugefügt, die Netzwerkkollegen im Ausland, die in den Ländern unterwegs sind, wo APAs dann auch üblich sind. Und ich habe da gerade erst vor kurzem eine Diskussion mit dem amerikanischen Kollegen auch wieder geführt. Die können einem dann relativ gut sagen, ob mit dem, was man da andenkt, also auch in der Vorab-Feasibility für so ein APA, ob das was ist, was ja üblicherweise von der amerikanischen Finanzbehörde dann auch so mitgegangen würde, wenn denn die amerikanische Seite die eher kritische Seite ist. Und war dann an der Stelle schon sehr hilfreich. Also von dem her, das ist, ich glaube, die Erfahrungen sind da an vielen Stellen mittlerweile vorhanden durch die vielen, vielen Jahre, die es die Verfahren jetzt gibt. Und das ist da ein wirklich teilweise sehr praktikabler Angang. Das war es dann mit Transfer Pricing auf den Punkt für heute, einem WTS Tax on Air Podcast. Die nächste Folge unserer Podcast-Reihe, wie alle Folgen dieser Podcast-Reihe, veröffentlichen wir an einem TP Tuesday. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen, als auch Themenvorschläge und Gedanken haben, erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast@wts.de.